Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Und nun zu an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 7. Februar 2022, gleich dem 18. Bahman 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Die Islamische Revolution und die Frauen«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Resozialisierung eines Parias«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran drängt auf Druck auf die USA, die Sanktionen gegen das vom Erdbeben betroffene Syrien aufzuheben. Iran. Es gibt diplomatische Dynamik in Verhandlungen zur JCPOA-Wiederbelebung. Russischer Diplomat. IAEA sollte es vermeiden, iranische Dokumente zu veröffentlichen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran drängt auf Druck auf die USA, die Sanktionen gegen das vom Erdbeben betroffene Syrien aufzuheben. Das iranische Außenministerium hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben, damit diese ihre Sanktionen gegen das vom Erdbeben betroffene Syrien aufheben, um die Bereitstellung internationaler Hilfe zu erleichtern. Sprecher Nasser Kanani sagte, 9 Jahre Krieg hätten zu einer besonderen Situation in Syrien geführt, das am Montag von einem tödlichen Erdbeben der Stärke 7,8 heimgesucht wurde, bei dem mindestens 1.444 Syrer ums Leben kamen. Das verheerende Beben erschütterte auch die Türkei und tötete über 3000 Menschen. Der wichtige Punkt ist, dass verschiedene Länder Druck auf die US-Regierung ausüben müssen, um die grausame Blockade Syriens aufzuheben, damit die vom Erdbeben betroffene Bevölkerung Syriens ohne Hindernisse in kürzester Zeit mit internationaler humanitärer Hilfe versorgt werden kann, sagte Kanani in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Mehr. Kanani drückte sein Mitgefühl mit der türkischen und syrischen Regierung und den Nationen aus und bekräftigte die Bereitschaft Irans, Hilfsgüter in die beiden Länder zu schicken. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft schnell und effektiv humanitäre Hilfe an die beiden Länder schickt, insbesondere an Syrien, als ein Land, das unter besonderen Bedingungen steht, sagte der iranische Sprecher. Unterdessen landete das erste iranische Flugzeug mit humanitärer Hilfe in den frühen Morgenstunden des Dienstags auf dem internationalen Flughafen von Damaskus, um dem vom Erdbeben betroffenen syrischen Volk zu helfen. In separaten Botschaften an die Präsidenten der Türkei und Syriens sprach der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Montag seinen Amtskollegen sein Beileid zu dem tragischen Vorfall aus. Auch der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sympathisierte am Montag in separaten Telefongesprächen mit der Türkei und Syrien. Er bekundete die volle Bereitschaft Irans, den beiden Ländern zu helfen. Iran. Es gibt diplomatische Dynamik in Verhandlungen zur JCPOA-Wiederbelebung. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab bekannt, es gebe diplomatische Dynamik in Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA über verschiedene Kanäle. In dieser Hinsicht werden Botschaften auf verschiedenen Ebenen ausgetauscht und die Islamische Republik hat diese Maßnahmen immer mit Wohlwollen begrüßt, sagte Nasser Kanani am Montag auf einer Pressekonferenz in Teheran. Mit Hinweis auf die Reise des katarischen Außenministers nach Iran und die Ermittlung einer Botschaft über die Verhandlungen zur Wiederbelebung des JCPOA sagte Kanani, Katar ist eines der befreundeten Länder in der Region, das immer in gutem Glauben diplomatische Anstrengungen unternommen hat, um dazu beizutragen, die Ansichten zu verschiedenen Themen zwischen Iran und anderen Parteien anzunähern, insbesondere zu den Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen. Als Antwort auf eine Frage über den möglichen Teheran-Besuch des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, sagte Kanani, ein Besuch des IAEA-Direktors in Teheran sei in Zukunft möglich, sofern die technischen Vorbereitungen getroffen seien. Er wies auch auf die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit Irans mit der IAEA hin und fügte hinzu, dass der Kontakt zwischen den beiden Seiten in einem technischen Rahmen fortgesetzt werde. Russischer Diplomat. IAEA sollte es vermeiden, iranische Dokumente zu veröffentlichen. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov hat die UN-Atombehörde aufgefordert, keine Dokumente mit Bezug zu Iran offenzulegen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind. Ryabkov machte die Bemerkungen am Montag vor Reportern als Reaktion auf einen Schritt der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, einen vertraulichen Bericht über die iranischen Atomanlage Fordo zu veröffentlichen, so die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Wir äußern immer Bedenken, wenn Informationen und Dokumente, die eingeschränkte Daten enthalten und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, an die Öffentlichkeit gelangen und zu einem Nachrichtenthema werden, sagte der Diplomat. Er fügte hinzu, dass das Durchsickern vertraulicher Informationen im Einklang mit den Politisierungsversuchen des Westens stehe und betonte, dass die IAEA auf diese Weise nicht operieren könne. Es gibt keinen Grund, in dieser Frage vom normalen professionellen Kurs abzuweichen, betonte Ryabkov. Die Äußerungen des russischen Diplomaten kamen, nachdem IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Mittwoch in einem vertraulichen Bericht Iran beschuldigt hatte, eine nicht deklarierte Änderung an der Verbindung zwischen den beiden Clustern fortschrittlicher Maschinen vorgenommen zu haben. In einem Interview mit dem iranischen Staatsfernsehen warnte der iranische Nuklearchef am Freitag davor, dass das unprofessionelle und inakzeptable Verhalten des IAEA-Chefs seinem Ruf und dem der Agentur schaden würde. Mohammad Esdami, der die Atomenergieorganisation Irans AEOI leitet, sagte, Iran habe Einwände gegen die von Grossi diktierten politischen Themen und habe einen Brief an die Agentur geschrieben, dass ein Inspektor, der unsere Einrichtungen inspiziert hat, einen Fehler gemacht und einen falschen Bericht erhalten hat. Aber wieder einmal hat der Generaldirektor der Agentur diese Ausgabe an die Medien weitergegeben, so der AEOI-Chef. Arabische Liga beklagt Israels offenen Krieg gegen Palästinenser nach brutalem Angriff auf Lagern. Die Arabische Liga hat das Regime in Tel Aviv dafür verurteilt, einen offenen Krieg geführt und organisierte Verbrechen gegen die palästinensische Nation begangen zu haben, insbesondere nachdem israelische Streitkräfte mehrere palästinensische Männer während eines Überfalls auf ein Flüchtlingslager in der Nähe der besetzten Stadt Ariha im Westjordanland erschossen hatten. Der stellvertretende Generalsekretär für Palästina und die besetzten arabischen Gebiete in der Regionalorganisation Said Abu Ali sagte am Montag in einer Erklärung, dass das neue entsetzliche Verbrechen inmitten des Mangels einer wirksamen internationalen Haltung und des Schweigens und der Apathie der internationalen Gemeinschaft gegenüber der Eskalation der israelischen Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten auftritt. Abu Ali machte das rechtsextreme israelische Kabinett unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für den blutigen Angriff auf das Flüchtlingslager Arab Jabr, das seit mehr als einer Woche unter israelischer Blockade steht, voll verantwortlich und betonte, dass die regierende Koalitionsregierung die Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen Palästinenser fortsetzt. Er verurteilte auch die israelische Blockade von Ariha und erklärte, dass die Maßnahme in den Rahmen der kollektiven Bestrafung palästinensischer Gemeinschaften falle und eine eklatante Verletzung aller internationalen Regeln und Prinzipien darstelle. Abu Ali forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend ihrer Verantwortung nachzukommen, unverzüglich zu handeln und alle Mittel einzusetzen, um der unverhohlenen Aggression des israelischen Regimes ein sofortiges Ende zu bereiten. Er drängte auch auf größere internationale Bemühungen und Druck, um ein sofortiges und wirksames Schutzsystem für die Palästinenser bereitzustellen. Russland untersucht Einsatz chemischer Waffen in der Nähe östlicher Städte durch Ukraine. Russland gab an, es untersuche den mutmaßlichen Einsatz chemischer Waffen durch die Ukraine in der Nähe von Soledar und Bachmut und verwies auf Symptome von Krankheit und Vergiftung unter seinen Truppen, die in der Nähe der beiden ostukrainischen Städte stationiert waren. Das teilte Russlands staatlicher Untersuchungsausschuss am Montag unter Berufung auf Behörden in der Region Donetsk in der Ostukraine mit. Donetsk stimmte im vergangenen Jahr für den Beitritt zu Russland, nachdem Moskau eine sogenannte Militäroperation gegen die Ukraine gestartet hatte, um Kiew daran zu hindern, die Menschen in der Region und im benachbarten Luhansk zu unterdrücken. Laut Amtsträgern in Donetsk hat das ukrainische Militär Drohnen eingesetzt, um die chemischen Waffen in der Nähe der Städte abzuwerfen. Infolgedessen erleben Soldaten der russischen Streitkräfte eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und charakteristische Vergiftungssymptome, sagte das russische Komitee. Die ukrainischen Streitkräfte erklärten jedoch in einer Erklärung, dass sie sich an die Kriegsgesetze halten. Seit dem Beginn ihrer Militärkampagne haben die russische Regierung und das russische Militär die Ukraine beschuldigt, unkonventionelle Waffen eingesetzt zu haben, einschließlich biologischer Waffen oder einer radioaktiven schmutzigen Bombe. Ende letzten Monats sagte das russische Verteidigungsministerium, es habe Dokumente erhalten, aus denen hervorgeht, dass von den USA finanzierte Labors in der Ukraine Bestandteile biologischer Waffen hergestellt und an der Bevölkerung der ehemaligen Sowjetrepublik getestet hatten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 2 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit großer Härte tobt der Kampf für Sicherheit und Rechte der russischen Menschen in der Ukraine. Kiew darf nicht nachgeben. So bestimmen es die wahren Machthaber in Washington. Und Wasal Selenskyj muss offenbar gehorchen. Im Pass zu dem Interview warnt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, vor Eskalations- und Atomkriegsgefahr und stellt fest, dass Washington deutsche und europäische Interessen verletzt. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.ir/de anhören.
Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorgny.
Ja, danke schön. Herr Horstel, aus einem geplanten Blitzkrieg ist inzwischen ein langer Krieg geworden. Knapp ein Jahr nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine wird die Aussicht auf Frieden immer geringer. Die Gefahr einer weiteren Eskalation wächst. Das Risiko eines Atomkrieges ist so hoch wie seit Jahren nicht. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hassel, Ihre Einschätzung hören.
Wir haben leider Gottes, gerade was die deutsche Lage angeht, eine eindeutige Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der auf eine kleine Anfrage hin bestätigt hat, dass Deutschland sich im Kriegszustand mit Russland befindet. Nicht wegen der schweren Waffen, die wir liefern, da ist viel Psychologie und Einschätzung militärischer Art im Gange. Hier geht es um reine Paragraphensichten, die ja auch nicht weltweit verbindlich sein müssen, nicht wahr? Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, ist man in Russland auch. Hier wird aber gesagt, dass unser Training für ukrainische Soldaten tatsächlich den Kriegszustand definiere. Und da das läuft, ist das eine vollkommen eindeutige Sache. Und was wir dringend beachten müssen, sind zwei, drei Dinge. Wenn wir Panzer liefern, wie jetzt beschlossen vor einigen Tagen, dann ist das eine Angriffswaffe, die tatsächlich hauptsächlich für den Angriff konstruiert ist und diesen vortragen soll. Da geht es also neben unseren gelieferten Haubitzen zum Beispiel eben um wirkliche Schlachten, an denen wir da teilnehmen können und nicht etwa um einen Stellungskrieg der Artillerie. Das ist mal eine Besonderheit. Aber das andere ist, dass wir jetzt vor ein paar Tagen am 30. Januar genauer gesagt, eine offizielle Aufforderung des Deutschen Reservistenverbandes der Bundeswehr hatten, dass sie 50 Kameraden der Bundeswehr suchen, und zwar interessanterweise ehemalige und aktiv Dienende, die sich auf dem Schützenpanzer Marder bewegen können und die russisch Sprachkenntnisse nachweisen können sollen und die erste Sicherheitsstufe absolviert. Und die sollen dann an der Ausbildung der ukrainischen Kräfte teilnehmen, Reservisten und tatsächlich Gediente. Das wird zwar in verschiedene, wie soll man sagen, Sätze gekleidet innerhalb dieses einen Aufrufs, dennoch, dass auch aktive Soldaten, die jetzt aktiv auf dem Schützenpanzer Marder noch dienen, hier angesprochen sind. Das heißt, dass hier eben tatsächlich nicht nur der Reservistenverband Reservisten anspricht, sondern der Reservistenverband spricht auch aktiv dienende Soldaten an. Und damit ist der Kriegszustand dann im Sinne des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zementiert. Und das finde ich einen sehr, sehr ernsten Vorgang. Und wir haben hier in Deutschland eine ganz schräge Lage im Umgang mit dieser großen Gefahr, weil im Prinzip die Medien, die großen Medien, die ja durch beständiges Lügen aufgefallen sind, das noch zunimmt in den letzten zig Jahren, dass wir hier so eine Art, ich will mal sagen, so eine Art Freizeitparkverhalten haben, als bräuchte man nur nicht hinzuschauen und dann findet der Krieg auch nicht statt. Jedenfalls durch meine Kontakte mit den russischen Offiziellen kann ich nur sagen, die sind vollkommen außer sich. Die können es nicht fassen, was sie hier sehen, dass ein Volk wie Deutschland, natürlich unter Bruch aller Verträge, 2+4, NATO-Russland-Akte und so weiter, Bruch natürlich auch des internationalen Rechts, hier einfach in den Krieg einsteigt und tut so, als hätte es nichts getan. Das ist eine vollkommen neue Erfahrung, glaube ich. Und das ist auch historisch neu, aber es zeigt eben nur, wie mächtig Medien sind und wie weit die Unterdrückung schon geht. Wir haben hier Gerichtsurteile zu dem Thema. Da wurde jetzt gerade einer zu einem vierstelligen Strafbetrag verurteilt, weil er auf einer Demonstration aufgerufen hatte. Man müsse doch in der ganzen Frage auch einmal versuchen, die russische Seite zu verstehen. Das nebenbei gesagt macht jeder Konfliktmediator, dass er die wechselseitige Empathie hervorruft, weil erst dann kann man überhaupt Friedensarbeit leisten. Und dass einer für eine solche Aussage bestraft wird, heißt, wir sind eigentlich so eine Art Militärdiktatur geworden. Das ist vollkommen schräg. Und diese Lage insgesamt, muss ich sagen, führt dazu, dass jetzt tatsächlich wir hier im äußersten Widerstandsmodus arbeiten, politisch. Viele Millionen Menschen tun das. Und dass die ganze Lage auch innenpolitisch in eine ganz brisante, gefährliche Situation hineinkommt, in der wir nicht wissen, wann die Wut der Bevölkerung, die sich aufstaut, auch nach den Corona-Geschichten, wann die wohl eigentlich sich plötzlich explosionsartig entlädt. Vielleicht gegen einzelne Amtsträger, vielleicht auch in öffentlichen Auseinandersetzungen mit Menschen, die Politik der Regierung stützen wollen. Also das ist eine sehr schwierige innenpolitische Lage, in der wir sind.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Islamische Revolution und die Frauen. Bleiben Sie dran.
Schon bei einem flüchtigen Blick auf die Weltgeschichte stellen wir fest, dass in vielen Gesellschaften die Frauen in irgendeiner Form unter Entbehrungen litten und ihre Menschenrechte verletzt wurden, weil es zu Extremen in den Ansichten über die Frau kam. Bei einigen Ansichten galt sie einerseits als minderwertiges zweites Geschlecht, andererseits bildeten sich die Reaktion auf diese ungerechte Denkweise feministische Bewegungen, die wiederum über die Stränge schlugen und bei der Gleichstellung von Frau und Mann ihre natürlichen Unterschiede übergangen haben. In der Einstellung des Islams zur Frau sind jedoch keine Extreme zulässig. Der Islam sieht in den Unterschieden zwischen Mann und Frau eine Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der Menschheit. Gemäß Islam sind Mann und Frau als Menschen gleichgestellt. Aber wegen ihrer Verschiedenheit in Körperbau und Gefühlsstrukturen weisen sie in einigen Fällen unterschiedliche Eigenschaften auf und haben unterschiedliche Rechte und Pflichten. Der iranische Philosoph Shahid Murtaza Mutahari sagt, Mann und Frau sind zwei Sterne, jeder mit einer eigenen Bahn. Jeder dieser Sterne muss sich auf seiner eigenen Bahn bewegen. Voraussetzung Nummer eins dafür, dass eine Frau und ein Mann glücklich werden und im Grunde auch dafür, dass die Menschheit glücklich wird, besteht darin, dass beide Geschlechter, jedes sich in seiner Umlaufbahn bewegt. Freiheit und Gleichstellung sind nur dann sinnvoll und nützlich, wenn keiner von beiden seine natürliche Bahn, die seiner natürlichen Veranlagung entspricht, verletzt. Zitat Ende. In der Islamischen Republik Iran genießen die Frauen eine hohe Wertschätzung. Die Iraner haben schon immer und erst recht, nachdem sie Muslime geworden waren, den Frauen besondere Achtung entgegengebracht. Natürlich hat die politische und gesellschaftliche Stellung der Frau im Laufe von politischem Auf und Ab und Wandlungen auch Einbußen erlebt. Zum Beispiel wurde die Frau vor dem Sieg der Islamischen Revolution wegen der Kulturpolitik des Schah-Regimes instrumentalisiert und unwürdig behandelt. Imam Khomeini hat gesagt, dass sie auf die Stufe einer Ware herabgewürdigt worden waren. Das Pahlavi-System beachtete nicht die religiösen und einheimischen Forderungen der iranischen Gesellschaft. Die Freiheit der Frau wurde nur deswegen seitens des Regimes proklamiert, weil der Schah eine möglichst große Ähnlichkeit zum Westen herstellen wollte. Der Schah hat mit seinen Regierungsprogrammen die religiösen und traditionellen Werte in der Gesellschaft bekämpft und besonders in den großen Städten Verdorbenheit hervorgerufen. Deshalb haben sich die iranischen Frauen, welche die islamischen und iranischen Werte beibehalten wollten und die Anti-Religionspolitik des Regimes ablehnten, gescheut, politisch oder wirtschaftlich oder gesellschaftlich tätig zu werden, und ein Großteil der Frauen lebte gesellschaftlich im Abseits. Die Frauen waren wesentlich an der Islamischen Revolution mitbeteiligt und haben zu den kulturellen und sozialen Veränderungen nach dem Revolutionssieg beigetragen. Der amerikanische Schriftsteller und Übersetzer Dr. Paul Sprachmann sagte dazu: Auf meinen Reisen in den Iran war ich Zeuge für die weitgehenden Aktivitäten der iranischen Frauen in der Gesellschaft. Ich glaube, die iranischen Frauen sind noch stärker als die Männer. Nach dem Beginn der Ära der Islamischen Revolution ereignete sich für die Frauen grundsätzliche Änderungen auf allen Ebenen. Es wurden den Frauen gemäß der Verfassung aufgrund der religiösen Lehre Bürgerrechte zugeordnet. Im Kapitel 3, Artikel 20 des Grundgesetzes der Islamischen Republik Iran steht über die Beachtung der Menschenrechte: Jedes Mitglied des Volkes, ungeachtet ob Frau oder Mann, genießt gleichermaßen den Schutz des Gesetzes und unter Berücksichtigung islamischer Prinzipien alle menschlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Außerdem heißt es in Artikel 21 des gleichen Kapitels: Der Staat ist verpflichtet, die Rechte der Frauen auf allen Ebenen unter Berücksichtigung der islamischen Prinzipien zu gewährleisten.
Die Islamische Revolution hat die Einstellung zur Frau gewandelt. Diese Revolution hat die Frauen selber seelisch-geistig geändert und eine geeignete kulturelle Umgebung für ihre verstärkte Gegenwart in der Gesellschaft geschaffen. Die Kapazitäten für eine akademische Ausbildung werden zurzeit zu 68% von Studentinnen in Anspruch genommen. Während der Anteil der Frauen mit einer Schulausbildung vor der Revolution 34% betrug, beläuft er sich nun auf 80%. Laut Bericht der UNESCO von 2012 gehört die Islamische Republik Iran zu den ersten 6 Staaten, denen am besten eine Gleichstellung der Geschlechter im Bildungsbereich gelang. Auch sind wir, nach dem Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei, in den letzten Jahren immer die Entstehung einer Bewegung für Wissenschaftsproduktion in Iran hervorhebt, Zeuge, dass viele junge Iranerinnen in Form von Erfindungen und als Teilnehmer an internationalen Wissenschaftsolympiaden ihre Begabung entfalten. Die zunehmende Mitbeteiligung iranischer Frauen in den verschiedenen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen sind Beispiele für ihre Weiterentwicklung nach der Islamischen Revolution. Während für die Iranerinnen das Recht auf Wahlbeteiligung und die Chancen auf einen staatlichen Verwaltungsposten zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, werden in einigen muslimischen Ländern den Frauen noch immer einige völlig elementare Rechte verwehrt. Eine Ursache für die Verbesserung der Stellung der Frauen nach der Revolution ist die positive Einstellung der Revolutionsführer Imam Khomeini und Ayatollah Khamenei über die Mitbeteiligung der Frauen an sozialen und politischen Aktivitäten. Imam Khomeini war der Ansicht, dass Frauen bei den Veränderungen in der Gesellschaft sogar noch eine größere Rolle spielen als die Männer. Er war davon überzeugt, dass die Frau die Kapazität besitzt, Menschen charakterlich zu veredeln und, wenn sie diese Kapazität nutzt, der Gesellschaft zum Glück gereicht. In Wahrheit wurde nach dem Sieg der Revolution die Stellung der iranischen Frau in der Gesellschaft deutlich verbessert. Und Bahnbrecher dieser Entwicklung ist Imam Khomeini gewesen. In seinem politisch-religiösen Testament hat er die Frauen als Ehre der islamisch-republikanischen Staatsordnung bezeichnet. Das heutige Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat wie der Begründer der Islamischen Republik Imam Khomeini den Beitrag der Frauen zum Revolutionssieg und ihre politische und soziale Mitbeteiligung unterstrichen. Er sagt, dass die Frauen in der Islamischen Revolution zwei positive und effektive Rollen übernommen haben, indem sie sich entweder direkt am Kampf beteiligten oder Unterstützung leisteten, geduldig blieben und die Schwierigkeiten ertrugen. Ayatollah Khamenei sagt, der Beitrag der Frauen zur Revolution zeigt, dass sie dank Glauben und Wissen und frei von der Verdorbenheit, welche die westliche Welt für sie erzeugt hat, die Hauptrolle bei historischen und universalen Entwicklungen spielen können. Ihr Beitrag hat bewiesen, dass die Ehre und Größe der Frau nicht in den Dingen besteht, welche die besudelten Hände der Zionisten für sie in der heutigen Welt bereitgestellt haben, sondern dass die Frauen dank Fertigkeiten, Anständigkeit und Verantwortungsgefühl Schulter an Schulter mit den Männern wichtige Schritte unternehmen können und den Männern manchmal sogar im Handeln voraus sind. Die Islamische Revolution hat die iranischen Frauen auch zu ihrer Rolle in der Familie und ihrer Hauptrolle als Erzieherin der zukünftigen Generation angespornt. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei ist der Überzeugung, dass die Frauen aber auch wie ihre religiösen Vorbilder gesellschaftlich aktiv sein sollen. Er sagt: Das höchste Beispiel ist die große Dame der Welt, Hazrat Siddiqa Tahireh Fatima Salamullah Alaiha. Sie ist es, die sowohl ihre Rolle als Mutter vollendet ausübte und der Gesellschaft die besten Kinder in der Geschichte der Menschheit übergab, als auch auf beste Weise ihre Aufgabe als Gemahlin Imam Alis alaihis salam erfüllte und gleichzeitig, wie bei einem Dschihad aufgrund einer tiefen religiösen Überzeugung, offen die Velayat, Statthalterschaft des Gottesfreundes Imam Ali alaihis salam verteidigte. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamshid Aziz Khani mit dem Titel Iran Sarboland, das heißt Stolzes Iran.
ایران گوارم به کنفر آمدن در دست شیری تا من خورم شد یاران خمشانی مهمان ما روژه سربردی ایران ما حلس به راگم هیاری یار رفیق راگم فصل آبادی میکان من نوبه او یاری گلزار من ایران گلوارم به کن سراسر در دست شیرین تا ما خورم شد وقتای خاک با ایران ای ایران بروق و شیران ما وای در ایران ایران سراسر مین کانه ما اینام و مهران سردشت و بانم یارم هم شادی مهمان مانم روی سربازی ایران مانم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Resozialisierung eines Parias. Weiterhin guten Empfang.
Mitte November entschloss die Biden-Regierung, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Immunität gegen eine Klage der Verlobten des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi genießt. Die offizielle Erklärung der USA für diese Immunitätsgewährung lautet, dass sich der Status von bin Salman im September offiziell geändert hat, als er zum Premierminister ernannt wurde. Die Entscheidung stieß auf wütende Reaktionen. Khashoggis Ex-Verlobte Hatice Cengiz schrieb auf Twitter, dass Jamal heute mit diesem Urteil erneut gestorben ist. Zweifellos hat die jüngste Entscheidung dem saudischen de facto Führer eine Genehmigung zum Töten gegeben. Aber die Frage ist, wie viel kostet ihn diese Erlaubnis? Während seines Wahlkampfs bei den US-Präsidentschaftswahlen gelobte Joe Biden, Saudi-Arabien als Ausgestoßenen zu behandeln. Im Weißen Haus angekommen, genehmigte er die Veröffentlichung einer CIA-Untersuchung, die zu dem Schluss kam, dass bin Salman die Operation angeordnet hatte, die zu Khashoggis Ermordung führte. Allerdings traf Biden Mitte Juli in Jeddah bin Salman. Ein Treffen, das die Beziehung zwischen den beiden neu setzen sollte. Und ein paar Monate später beschlossen die USA, trotz aller Höhen und Tiefen, den saudischen Kronprinzen vor Klagen wegen seiner Rolle bei dem Mord zu schützen. Journalistin.
Yes.
Sie geraten wegen ihres Fauststoßes mit dem Kronprinzen unter viel Kritik. Ich möchte Ihnen nur die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Aber wie können Sie sicher sein, dass ein weiterer Vorfall, ein weiterer Mord wie der an Jamal Khashoggi nicht wieder passiert? Joe Biden, US-Präsident. Was für eine dumme Frage. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Ich habe nur klargestellt, wenn so etwas noch einmal vorkommt, werden Sie, die Saudis, Ihre Antwort und noch viel mehr dazu bekommen. Tatsache ist, dass Washington dem diplomatisch isolierten Prinzen, der die Kontrolle über die saudischen Petrodollars hat, im Austausch Zugeständnisse abgerungen hat. Nur wenige Wochen vor dem Urteil startete Saudi-Arabien eine Reihe von Initiativen, um offenbar erneut die Gunst Washingtons zu gewinnen. Beispielsweise stimmten die Saudis bei einem Treffen der UN-Generalversammlung im Oktober für eine von Washington geführte Resolution, in der der Beitritt von Teilen der Ostukraine zu Russland für illegal erklärt wurde. Karen Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses. Der Präsident wird strategisch durchdenken, was das Überprüfungsprozess ist und wie wir diese Beziehung fortführen. Er wird sich Zeit nehmen, um sich mit Mitgliedern beider Parteien, mit Partnern, Verbündeten und auch mit den Saudis zu beraten. Wir haben seit der Kürzung der OPEC Plus zur Kenntnis genommen, dass Saudi-Arabien bei den Vereinten Nationen gegen Russland gestimmt und auch 4 Millionen Dollar zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der humanitären Bedürfnisse der Ukraine zugesagt hat. Die Saudis spielten zudem eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung eines hochkarätigen Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine, bei dem einige britische und US-Bürger befreit wurden, die im Kampf für das ukrainische Militär gefangen genommen worden waren. Seit dem Mord an Khashoggi haben die USA den Saudis gedroht, ihre Waffenverkäufe einzustellen. Aber in Wirklichkeit war die Aussetzung von Waffenverkäufen sehr unwahrscheinlich. Im vergangenen August genehmigte Biden nach seiner Reise nach Saudi-Arabien Waffenverkäufe in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich ist Saudi-Arabien seit einem Jahrzehnt der größte Waffenkäufer der USA. Solche Verträge haben stets als Schweigegeld für ein Land gewirkt, das die Menschenrechte zum glänzenden Deckmantel seiner außenpolitischen Rhetorik gemacht hat. Donald Trump, ehemaliger US-Präsident. Aber wenn Sie es in Dollars ansehen, 3 Milliarden Dollar, 533 Millionen Dollar, 525 Millionen Dollar, das sind Kleinigkeiten für Sie. Wir hätten es erhöhen sollen. 880 Millionen Dollar, 645 Millionen Dollar, 6 Milliarden Dollar, das ist für Fregatten. 889 Millionen, 63 Millionen und das ist für verschiedene Artillerien. Die verschwenderischen Einkäufe, die Bin Salman nicht nur bei der westlichen Rüstungsindustrie getätigt hat, sondern bei allen Arten von Industrien, von Technologie über Sport und Unterhaltung bis hin zu Investmentbanking und Bauwesen, wurden durchgeführt, um ihn auf der globalen Bühne zu resozialisieren. Kyriakos Mitsotakis, Premierminister von Griechenland. Es ist eine Gelegenheit, die Stärke unserer strategischen Beziehungen zu bekräftigen. Wir werden wichtige Vereinbarungen unterzeichnen und die Gelegenheit haben, die regionalen Entwicklungen weiter zu erörtern. Und wie wir diese wichtige Beziehung zwischen unseren beiden Ländern weiter festigen können, wobei wir besonderen Wert auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit legen. Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien. Ich glaube, wir haben auch historische Chancen, von denen wir heute vieles vollenden werden, indem wir das Stromnetz verbinden, womit wir Griechenland und Südwesteuropa durch Griechenland mit der viel billigeren erneuerbaren Energie versorgen können. Wir werden heute eine Absichtserklärung dazu unterzeichnen. Außerdem arbeiten wir an Wasserstoff und wie wir Griechenland als Drehscheibe für Europa auf Wasserstoff umstellen können. Das ist ein Wendepunkt für uns beide. In einem anderen Fall beschädigte ein türkisches Gericht im April die Übertragung des Falls Khashoggi an Saudi-Arabien. Gökmen Başbinar, Rechtsanwalt.
Adil yargılama ilkesinin olmadığı Suudi makamlarına devretmiştir.
Das Gericht hat den Fall an die saudischen Behörden übertragen, wo keine Aussicht auf ein faires Verfahren besteht. Wir werden gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Wir haben dafür 7 Tage Zeit. Hatice Cengiz, Khashoggi's Verlobte. Es ist eine herzreißende Situation. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte, insbesondere in der Neuzeit, wird die Menschheit Zeuge einer solchen Sache. Es ist sehr erschütternd für mich, dass sich ein so großer Mord in Richtung eines mangelnden Ergebnisses bewegt. Aber ich bin hoffnungsvoll. 2 Monate später traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bin Salman, das bisher stärkste Zeichen für eine Trendwende in den Beziehungen seit 2018. Jetzt erwartet die Türkei, dass Saudi-Arabien bis zu 20 Milliarden Dollar in türkische Staatsanleihen und Konten einzahlt, um die Devisenreserven des wirtschaftlich angeschlagenen Landes anzukurbeln. Als mehrere Lobby- und PR-Firmen nach Khashoggis Ermordung ihre Verträge mit Saudi-Arabien kündigten, verdoppelte das Königreich den Gehalt der Firmen, die auf seiner Gehaltsliste verblieben. Allein in den ersten 6 Wochen nach dem Tod von Khashoggi erhielt Corvus Communications, die langjährige PR-Agentur für das Königreich in Amerika, fast 18 Millionen Dollar von der saudischen Regierung. Saudi-Arabien spendete 2019 fast 270 Millionen Dollar an 144 amerikanische Universitäten und insgesamt 440 Millionen Dollar seit dem Tod von Jamal Khashoggi. 4 Jahre nach Khashoggis Zerstückelung und seinem Verschwinden aus dem saudischen Konsulat in Istanbul ist die Resozialisierung des saudischen Kronprinzen abgeschlossen. Nachdem Biden im Wahlkampf 2020 versprochen hatte, Saudi-Arabien zu einem Paria zu machen, reiste er zu einem Besuch in das Land, der bin Salman die Legitimität verlieh, nach der er sich sehnte. Und die Menschenrechtsbedenken tauchen zwar in den Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA und Saudi-Arabiens auf, erheben sich aber kaum zu einer obersten Priorität für Bidens außenpolitisches Team. Reporter: Wie war die Antwort des Kronprinzen auf ihre Kommentare zu Khashoggi? Joe Biden, US-Präsident. Er sagte im Grunde, dass er nicht persönlich dafür verantwortlich sei. Ich deutete an, dass ich dachte, er sei es. Er sagte, er sei nicht persönlich dafür verantwortlich und sei gegen die Verantwortlichen vorgegangen. Und dann habe ich weiter darüber gesprochen, wie der Umgang mit der Opposition und gegen die Kritik an der saudischen Regierung in anderen Ländern für mich als Menschenrechtsverletzung angesehen wird.
In other countries was viewed as, to me, a violation of human rights.
Für die USA ist das Geld in Saudi-Arabien zu groß, um es zu ignorieren. Und der saudische Kronprinz weiß das gut. Er hat Milliarden der Petrodollars des Königreichs ausgegeben, um das Stigma eines Mordes zu beseitigen. Und der Anführer der freien Welt scheint damit ziemlich zufrieden zu sein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.